Auf dem Kontinent Navoria leben Menschen, Goblins, Tiere und Geister friedlich vereint. Werb diese hilfreichen Wesen an, treibt Handel mit ihnen und sammelt die nötige Ausrüstung für Expeditionen in die unerforschten Wälder, Wüsten und Gebirge rund um Navoria. Dem erfolgreichsten Entdecker winken sagenhafte Schätze und ewiger Ruhm.
Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten. Heute mal wieder mit einer Kennst du das schon Formatfolge, in der wir uns ein Spiel unter die Lupe genommen haben, das uns in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft an den Tisch geführt hat. Und natürlich werden wir auch heute zu zweit über dieses Spiel reden. Und ich präsentiere euch eine Gästin, die zum ersten Mal im Alles außer Toplisten-Universum dabei sein wird. Und ich sage jetzt, hallo, herzlich willkommen Steffi, aber eigentlich bist du ja Tante Tiffy. Grüß dich.
Moin.
Ah, die saarländisch-luxemburgische Begrüßung hier gleich adaptiert. Jetzt muss man erstmal checken, kommst du überhaupt aus Luxemburg, Steffi?
Weder aus Luxemburg noch aus dem Saarland, sondern aus dem schönen Mannheim, was ja in letzter Instanz nah an beidem ist.
Und für alle die es jetzt gewundert haben, eigentlich heißt es doch Monnem, oder?
Ja und nein, bei uns heißt es Monnem, aber ich bemühe mich natürlich schon, das so zu sprechen, dass es auch der Rest der Welt versteht.
Ich habe gerade gesagt, die wenigsten kennen dich als Steffi, aber wer sich auf Instagram gerne rumtreibt, kennt dich als Tante Tiffy. Was machst du da auf Instagram? Wie hinterlässt du dort deine Fußspuren?
Also tatsächlich mache ich das, was wir alle tun. Ich poste Dinge, die keine Sau interessieren und trotzdem scheinen sich immer wieder Menschen zu finden, die es spannend finden. Hauptsächlich geht es um Brettspiele, was so unser größtes Hobby ist, und um Reisen, was vielleicht das noch größte Hobby ist.
Ja, und jetzt Achtung, Tusch, Brrrz, das ist doch die optimale Verbindung, warum du heute meine Gesprächspartnerin bist, denn wir reden über ein Brettspiel, das das Thema Spielen und Reisen eigentlich perfekt verbindet, denn lass uns unsere Hörer und Hörerinnen nach Navoria entführen, in einen Kontinent, den wir mit unseren Entdeckern erforschen werden, und es wäre schön, Steffi, wenn du mal das Spiel einfach so ein bisschen in seiner Spielidee vorstellen würdest.
Du hast es schon gesagt, Olli, in Navoria versuchen wir, den Kontinent Navoria zu entdecken. Dazu ziehen wir Holzscheiben aus einem Säckchen und ordnen die verschiedenen Kartenaktionen zu. Es gibt Händler, Baumeister, Wachen und Abenteurer im Grundspiel. Und mit denen können wir dann verschiedene Aktionen ausführen. Und es ist so ein bisschen von allem was, ohne die Komplexität von anderen von allen was Spielen zu erreichen.
Und an diesem Punkt setze ich doch gleich mal ein und hake ein. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Klassen, aber ihr müsst euch das nicht vorstellen wie ein Rollenspiel oder wie ein Spiel, bei dem man verschiedene Miniaturen über die Gegend zieht. Eigentlich sind diese Entdecker, diese Wächter, diese Händler nur farbige Karten. Und damit sind wir aber gleich bei dem ersten wunderschönen mechanischen Kniff, denn bei Navoria greifst du in dein Beutelchen, ziehst zwei schöne Holzscheiben raus, ja, und entscheidest dich, eine davon zu nutzen und die andere in die Hauptstadt zurückzulegen. Wenn Steffi dann an der Reihe ist, dann hat sie eventuell den Vorteil, dass schon in der Hauptstadt eine Scheibe liegt, die ihr auch ganz gut passt, und kann sich dann wiederum entscheiden, in den Beutel reinzugreifen oder die Scheibe aus der Hauptstadt zu nehmen. Ja, aber das, Steffi, gilt nur in der ersten Phase. Das wird so lange gespielt, bis alle Personen eine gewisse Anzahl von Karten sich organisiert haben, in die Auslage gelegt haben. Ja, und was machen die Karten für uns?
Die Karten, die im Übrigen nicht nur farbige Karten sind, das wird dem Ganzen nämlich gar nicht gerecht, weil es nämlich unfassbar süße kleine Mini-Menschenzeichnungen sind. Und mit diesen Karten haben wir dann eben verschiedene Effekte. Wir haben Punkte in der Wertungsphase, wir kriegen Ressourcen, die wir sammeln, um verschiedene Aktionen on top auszuführen. Wir können uns auf den Entdeckerpfaden bewegen. Wir können also symbolisch in den Bergen wandern, um das Land zu entdecken, oder durch die Wüste oder durch den Wald. Und das sind eben die Aktionen, die wir dann über diese nur farbigen Karten bekommen.
Ja, ihr merkt, wir haben hier eine eindeutige Unterscheidung. Ich, so dieser mechanische, alles auf den Grund zurückführende, und Steffi geht ganz ein in dieser wirklich, also sehr farbenfrohen und sehr fantastischen Welt von Navoria. Wir haben gerade eben schon angedeutet, es gibt mehrere Phasen in diesem Spiel. Die zweite Phase heißt, nachdem man zuerst angeworben hat.
Warte,
Lass uns doch mal gerade gucken.
Ausrüsten. Danach rüsten wir unsere Entdecker aus.
Ist die Ausrüstphase. Und eigentlich bauen wir dann das zurück, was wir in der ersten Phase gemacht haben. Steffi, was passiert in dieser zweiten Phase, das Ausrüsten?
Die Token, die wir vorher auf die Karten gespielt haben, können wir wieder einen auswählen aus der Auslage, die eben schon da liegt. Und dann im Sinne von einem Worker-Placement-Mechanismus legen wir sie auf verschiedene Aktionen auf dem Kontinent Navoria und können damit eben weitere Aktionen auslösen. Also erst sammeln wir über die Karten Ressourcen und Wertungsaktionen und dann nehmen wir die Chips von den Karten wieder zurück und machen weitere Aktionen oder sammeln Ressourcen.
Diese Phase ist für mich eine der größten Überraschungen des Spiels, da greife ich jetzt schon mal voraus, denn eigentlich denkt man, naja, dieses in den Beutel ziehen und verteilen ist so der große Aspekt des Spiels, aber diese Phase, diese Tokens zurückzunehmen, sich dadurch entweder nochmal wertvolle Schritte zu organisieren oder nochmal einen Außenposten stellen zu können oder dann über die Ressourcen dann nochmal solche Kaskadeneffekte freizuschalten, über die wir gar nicht gesprochen haben, ist für mich ein unglaublicher Reiz. Und wenn man eigentlich denkt, naja, das Spiel mit seiner ersten Runde ist vorbei, kommt da nochmal eine riesengroße Dynamik. Steffi, hast du in dieser Phase so eine Art Standard-Move, den du gerne machst? Also nimmst du lieber blaue Scheiben zurück, um dir ganz sicher Siegpunkte zu sichern? Oder gehst du, so wie ich, auf diese pink-lila-farbenen Scheiben, um auf jeden Fall noch einen Wachposten frei zu machen? Was ist da so deine liebste Herangehensweise?
Ja, tatsächlich bin ich der lila Scheibentyp und guck erstmal, dass ich mir nochmal Häuser, also Wachposten bauen kann. Das ist ja schon der Punkt, der eigentlich am schwierigsten ist im Spiel. Also Häuser zu bauen ist immer so relativ schwierig zu kriegen und deswegen greife ich auch immer, wenn welche da sind, zuallererst zu den lila Scheiben, bevor irgendjemand anders auf die Idee kommen könnte.
Ja, und ich glaube, das ist aber, wenn man das Spiel 2-3 Mal gespielt hat, auch gar kein Geheimtipp, dass es so die besten Herangehensweisen gibt, nämlich in der ersten Runde vielleicht auf gelbe oder grüne Karten zu spielen, dann in der zweiten Runde erstmal zu gucken, dass man die sehr potenten lilanen Scheiben bekommt. Ja, aber wir sind ja noch lange nicht fertig, denn es kommt ja noch die dritte und die vierte Phase. Steffi, in der dritten Phase wird erstmal ausgewertet, was man in den ersten 2 Phasen gemacht hat. Dann gibt's Punkte. Wofür denn?
Punkte gibt's zum einen für unsere Abenteurer, wie weit die denn auf ihren jeweiligen Pfaden gelaufen sind. Da können wir Flaggen erreichen. Und wenn wir die dazugehörigen Karten haben, können wir die Flaggen zählen und kriegen dann Punkte eben für die Flaggen, die die Abenteurer erreicht haben. Es gibt Punkte, wenn wir das Ende des Weges erreicht haben.
Auch noch Punkte für Karten, die man gesammelt hat. Die haben alle ein Symbol. Ich nenne es jetzt mal den Kuschellöwen oder den Oger oder wie ich das ja abwertend nenne, das Zombie-Baby. Ja, und wenn man da eben entsprechend Wertungskarten hat, dann kann man eben auch für die Zombie-Babys noch ein paar Punkte bekommen. Das ist eine einfache Abgleichung von Symbolen. Und in dieser Phase wird dann eben halt auch festgestellt, wer in der nächsten Runde wieder als allererstes beginnen wird, bevor es dann in der vierten Runde so weit kommt, dass man seine Scheiben zurücknimmt, wieder in den Beutel reinmacht, die Abenteurer auf den verschiedenen Pfaden wieder zurücksetzt. Und da gibt es einen sehr interessanten Kniff. Man zieht sie nämlich nicht immer wieder zurück an den Start, sondern wenn man sich, wir haben sie Häuser oder Wachtürme bisher genannt, wenn man sich eben solche Häuschen gebaut hat, dann hat man einen entscheidenden Vorteil auf diesen Strecken, denn man muss nicht ganz zurück, sondern man darf zurück zu seinen zuletzt gebauten Häuschen. Eben auch etwas, wenn man auf diesen Rennleisten unterwegs sein möchte, was sehr, sehr, sehr vorteilhaft wird. Steffi, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind Äpfel, Schwerter und Kristalle. Was macht man damit in Navoria?
Wir sammeln Äpfel, Schwerter und Kristalle zum einen eben durch Karten, durch die blauen Händlerkarten oder durch andere Aktionen, später beim Ausrüsten, beim Zurückziehen. Damit schalten wir dann Sonderaktionen frei. Also wir haben auch noch so ein Mini-Set-Collection dabei. Der Kniff dabei ist, dass man nie 2 Ressourcen auf denselben Sammelpool legen darf, was es manchmal ein bisschen weird macht, weil es scheint so einfach und ist es dann gar nicht. Und wenn wir dann eben 3 gleiche Ressourcen haben oder 4, egal welche, oder genau 3-mal unterschiedliche, schalten wir nochmal Zusatzaktionen frei, mit denen wir uns dann wieder auf den Abenteuerpfaden bewegen können oder sofort Punkte erzielen.
Ja, und das ist für Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, gar nicht so einfach zu verstehen. Du bekommst etwas und du würdest es natürlich wunderbar ganz links in diesen Sammelpool reinlegen wollen, weil es passt. Dort fehlt dir genau noch ein Apfel und ein Schwert, aber du darfst es nicht, sondern du musst es aufteilen. Und letztendlich auch ein sehr interessanter Kniff, der eben dafür sorgt, dass man sich wirklich überlegen muss, was man wie legt und dann im richtigen Moment eben so eine Aktion auszulösen. Navoria wird über 3 Runden gespielt und am Schluss gibt es je nach Personenanzahl unterschiedlich viel Punkte, denn je nach unterschiedlicher Personenzahl wirst du unterschiedlich viel Karten sammeln. Im Spiel zu viert hast du am Schluss 9 Karten gesammelt, entsprechend hast du 9-mal Siegpunkte bekommen, ausgelöst etc. Und im Spiel zu dritt und zu viert sind es eben pro Runde 4 Karten, die man sammeln kann. Also die Ergebnisse sind nicht immer vergleichbar, sondern unterscheiden sich durch die Anzahl der Personen. Steffi, du hast gerade eben ganz am Anfang gesagt, man greift in den Beutel und man holt diese Tokens raus. Was würdest du gerne sagen über das Material, mit dem wir spielen?
Das Material ist sogar in der ganz normalen Retail-Version super, super schön. Es ist sensationell. Das Einzige, was mich wirklich irre macht, aber das ist, glaube ich, eher mein Thema als das Thema des Spiels, ist, dass die Erweiterung, über die wir noch gar nicht geredet haben, es nur in der Deluxe-Version gibt. Das heißt, wir haben in der Erweiterung auf jeden Fall Holzressourcen, aber in der Retail-Version des Grundspiels Pappressourcen. Und für Menschen wie mich ist das echt der Super-GAU, weil ich 2 verschiedene Ressourcenqualitäten habe. Aber davon abgesehen sind auch im Grundspiel schon die Retail-Ressourcen super, super schön.
Ja, wenn man sich das vorstellt, was das für ein Luxusproblem ist, dass wir mit Deluxe-Komponenten belohnt werden, wenn wir uns die Erweiterungen gönnen, aber in Wirklichkeit dadurch ein Problem haben, weil sie sich von den Pappmarkern unterscheiden. Aber Steffi, ich glaube, das ist so ein Du-Problem, das hast du ja auch eben schon eingeräumt. Insgesamt Navoria super farbenfroh, super detailreich, die Karten sehr, sehr, sehr liebevoll dargestellt. Alles, ich würde es ganz gerne in so einem Comic-Stil bezeichnen. Ich bin da immer so ein bisschen unsicher, ob das jetzt ein Manga-Stil ist, ein Chibi-Stil ist, ein Comic-Stil ist. Aber ihr könnt euch das vorstellen, farbenfroh, knallig, total überzogen, liebevoll dargestellt. Spielplan angemessen groß. Aber wie viel Platz brauchst du denn, wenn ihr das spielt? Da sind ja noch so die Karten, die dann angelegt werden müssen. Und dann sitzt ja jemand weit weg vom Brett und der andere sieht sie auf dem Kopf. In der Praxis Problem oder Schnickschnack für euch?
Problem ist ja immer relativ. Es braucht schon viel Platz. Also jetzt mal so zwischendurch auf dem Gartentisch finde ich schwierig. Selbst am Brettspieltisch finde ich, ist es nicht ganz einfach, mit 4 Leuten das hinzubekommen. Aber wenn alle ein bisschen zusammenrücken und das Sortieren der Karten ist sowieso immer irgendwie chaotisch, weil man sie entweder nach Farben oder nach Rassen oder nach Aktionen sortiert und es ist gefühlt sowieso immer falsch. Von daher, finde ich, kriegt man es ganz gut auf den Tisch, aber es braucht schon ordentlich Platz.
Also schiebt die Snacks nach links und nach rechts und sorgt dafür, dass in der Mitte ordentlich viel Platz habt für das Spielfeld. Eine Erweiterung gibt es auch, hast du mittlerweile angedeutet. Alles in allem habt ihr eine neue Spielfarbe, sodass ihr das Grundspiel zu 5 spielen könnt. Ihr habt die Spielerfarbe weiß. Lassen wir das jetzt mal dahingestellt, ob die so hübsch ist oder ob die so nicht so hübsch ist. Aber ihr habt auch einen Solo-Modus und ihr habt tatsächlich neue Spielmöglichkeiten. Steffi, was kannst du uns über die neuen Wertungskarten sagen?
Die neuen Wertungskarten bringen keine Sofortaktion mit. Dafür haben sie 2 Farben. Das heißt, das Set Collection der Farben wird nochmal unterstützt. Und was super relevant ist, es gibt die roten Karten schon im Grundspiel, die Wächterkarten, die eigentlich das ganze Spiel über keinen Effekt haben, bis sie in der allerletzten Runde gewertet werden, also in der Endwertung. Und durch die Erweiterung kommt da nochmal ein Zusatzeffekt mit rein, dass wir schon ab der ersten Runde für die roten Karten auch Punkte kriegen. Also das nimmt die Bedeutung der roten Karten ein bisschen auf. Ansonsten ist es more of the same, was schön ist, weil man nicht nochmal 48 Regeln neu lernen muss, aber es bringt genug Abwechslung rein, dass es sich lohnt. Und natürlich ist besonders wichtig, dass wir mit der Erweiterung auch den navorianischen Dialekt kennenlernen. So war zumindest die Aussage von Strohmann Games auf den Hinweis, ihr habt einen harten Druckfehler auf eurem Karton. Es heißt nämlich eigentlich Navoria, die vergessenen Lande, aber auf dem Karton, und wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nie mehr entsehen, steht die vergessenen Lande. Und die Rückmeldung von Strohmann war, ja, ihr Lieben, das ist einfach der navorianische Dialekt, den wir da jetzt angewendet haben.
Und das ist überhaupt eine ganz, ganz großartige Empfehlung, wenn man einen Fehler hat, dazu stehen und einfach etwas Nettes, Lustiges daraus machen. Also Kompliment an Strohmann dafür, für diese Haltung. Im Englischen heißt das Spiel übrigens Explorers of Navoria. Strohmann hat es im Deutschen nur als Navoria rausgebracht, hat also quasi diesen Entdecker von Aspekt weggelassen. Die Erweiterung ist erschienen, also beides momentan zum selben Zeitpunkt. Und letztendlich war es übrigens auch einmal ein Kickstarter, der dann den Weg in diese Verkaufswelt gefunden hat. Steffi, was ist dein persönliches Fazit zu Navoria?
Also für mich wird Navoria erstmal auf jeden Fall im Schrank bleiben, weil es einfach immer wieder auf den Tisch kommt. Es ist jetzt nichts für die super Hardcore Eurogamer, aber es hat genug Komplexität, um einen bei der Stange zu halten und ist trotzdem simpel genug, um auch nach einem stressigen Arbeitstag nochmal Spaß zu machen. Es ist mehr als nur ein schnelles, einfaches Familienspiel, aber weniger als ein großer Expertenkenner-Klopper. Und von daher wird es bei uns auf jeden Fall bleiben, weil man es einfach mal nett zwischendurch spielen kann, ohne zu seicht zu werden.
Das hast du, glaube ich, prima eingeordnet. Es ist überhalb des klassischen Familienspiels und es ist irgendwie so in der Einstiegskurve zum Kennerspiel ganz gut untergebracht. Und wenn man die Regeln schon kennt, dann hat man es tatsächlich zu dritt oder auch zu viert in einer guten Stunde gespielt. Und das ist doch eine sehr, sehr angemessene Zeit, um nochmal ein herausforderndes Spiel zu spielen, ohne dass man sich gleich mehrere Stunden an einen Tisch fesselt. Ganz getreu dem Werbemotto, wer dieses Produkt gefällt, der könnte auch zugreifen. Steffi, gibt es irgendwelche Spiele, wo du sagen würdest, ja, Navoria erinnert mich daran oder könnte eine Referenz darstellen, wo du sagst, da haben wir so etwas, was sich ähnlich anfühlt?
Finde ich jetzt echt schwierig. Von der Mechanikenvielfalt würde mir spontan Endless Winter einfallen. Das aber 4, 5, 6 Kategorien drüber ist einfach von der Komplexität. Also wenn man sich an Navoria tot und gelangweilt gespielt hat, was mit Sicherheit lange dauern wird, dann könnte man es vielleicht mit Endless Winter probieren. Ist aber eben, wie gesagt, viel komplexer. Ansonsten finde ich durch diesen Mechanikenmix, ohne zu komplex zu werden, fällt mir gerade spontan tatsächlich nichts ein, was man so in diese Schiene schieben könnte.
Ja, Navoria hat da wirklich eine Nische besetzt, meiner Meinung nach. Natürlich ist es eine Auswahlsituation, die hast du in vielen Spielen. Natürlich kriegst du Ressourcen, das hast du in vielen Spielen. Natürlich gehst du auf Leisten voran, das hast du in vielen Spielen. Aber so wie es zusammengemischt wurde, wurde es zu einem richtig schönen Mix gemacht. Und da habe ich nichts momentan Vergleichbares. Und dann kommt eben halt noch diese sehr schöne Optik dazu und das wirklich sehr wertige Spielmaterial. Und dann hast du eben ein sehr eigenständiges und sehr individuelles Spiel am Schluss. Der Vollständigkeit halber möchten wir euch noch sagen, dass Navoria von einem Menschen gemacht und illustriert wurde, der Meng Chunlin heißt. Und das ist auch der erste Schritt in die Brettspielwelt. Da können wir also gespannt sein, was Navoria noch folgen wird. Steffi, wir haben jetzt viel über das Spiel gesprochen. Bei uns in Alles außer Toplisten ist es uns allerdings auch noch wichtig, ein bisschen über unseren Gast oder unsere Gästin sprechen zu dürfen. Und was du noch nicht wusstest, ist, dass wir unseren Gästen gerne die Frage stellen, wenn du dir jetzt einen Brettspieltraum erfüllen könntest, ganz egal was es ist, ganz egal wie abartig, wie abgefahren oder wie unrealistisch, was würdest du in deinem Brettspielleben gerne einmal erleben?
Ich hasse Regeln lernen, aber ich hasse auch Regeln erklärt bekommen. Und das ist echt blöd, wenn man gerne Brettspiele spielt. Und deswegen wäre, wenn ich einen Brettspielwunsch frei hätte, würde ich gerne Regeln per Hand auflegen lernen. Also ich lege meine Hand 3 Minuten aufs Regelheft und danach habe ich die Regeln 100% perfekt verinnerlicht. Das wäre mein Brettspielwunsch.
Okay, also irgendwo zwischen Esoterik oder vielleicht der Herstellung eines Implantatschips wird deine Brettspielzukunft irgendwo liegen. Ja, es ist aber echt eine Krux. Dieses Regellernen ist durchaus anstrengend. Ich vergleiche das ja ganz gerne, dass es ein Skill ist, so ähnlich wie das Lesen wissenschaftlicher Texte. Da musst du erst einmal reinwachsen. Und ich habe Verständnis und auch Empathie mit jeder Person, die sagt, ach du, eigentlich bin ich ganz froh, wenn mir jemand anderes die Regeln erklärt. Aber was magst du denn nicht am Regeln erklärt bekommen? Bist du zu ungeduldig oder was ist dein Problem?
Das ist tatsächlich genau das Thema. Mir dauert das alles zu lange. Und ich bin dann auch wirklich der Typ, der sagt, jetzt lass uns mal losspielen. Der Rest kommt im Spiel. Und das ist natürlich für Menschen, die Regeln erklären und die sie auch sehr, sehr detailliert und gut erklären, nicht super erfreulich, wenn man dann so nervöse Hühner vor sich sitzen hat, die sagen, ja, ich hab's jetzt verstanden, jetzt lass mal spielen. Ja. Und beim Regeln lesen ist es, ich habe auch gar keine Lust, die zu lesen. Also ich lese dir tatsächlich lieber eine wissenschaftliche Abhandlung oder eine Doktorarbeit. Da habe ich mehr Freude dran, als eine Spielregel zu lesen.
Wenn du dann aber doch eine Spielanleitung lesen würdest, bist du der Mensch, der dann das Spielmaterial gerne vor sich hat, um das Abstrakte ins Konkrete gleich übertragen zu können vor den eigenen Augen? Oder reicht dir das, wenn du irgendwo ganz gemütlich im Sessel, in der Hängematte oder im Zug sitzt und liest dir das durch und in deinem Kopf hast du das alles ganz klar?
Ich finde, das kommt auf die Komplexität des Spiels an. Also sowas wie Navoria, finde ich, kann man super auch nebenher mal lesen oder auf der Couch lesen. Wenn es dann so in eine Vierer-, Vier-, Fünfer-Komplexität geht, habe ich gern auch das Brett vor mir, um einfach nochmal den Brückenschlag hinzukriegen, weil es einfach viel, viel mehr Regel ist.
Und in diesem Sinne, Steffi, bedanke ich mich sehr für die Zeit, die du heute Morgen investiert hast. Ich weiß, dass du jetzt gleich erst einmal durch die Bundesrepublik Deutschland fahren wirst, beruflich, und dass du dir extra dieses Zeitpolster hier rausgenommen hast. Darüber sind wir sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, du kommst unfallfrei und staufrei dort an, wo du ankommen möchtest. Und traditionell würde ich auch gerne mit dir diese Folge beenden, mit dem Wumms.
Sehr schön. Ich danke dir, Olli, dass ich da sein durfte. Besser ist ein Montagmorgen in letzter Zeit nicht gestartet. Danke, war super nett und ich würde mich dann demnächst auf die Autobahn schwingen.
3, 2, 1, Wumms. Und das war's auch schon. Vielen, vielen Dank. Du hast deine Podcast-Premiere geschafft.
Yeah.